Du hast wieder eingeschaltet zur 22. Folge und die ist pickepacke voll. Es geht heute um Pokémon, um Olympiasieger, die Gamer sind. Natürlich sprechen wir über unsere Streaming-Erfahrungen und dann bleibt die Frage im Team Talk stehen: zwischen Schuld und Hoffnung, wer entscheidet, was gut ist?
Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between.
Der Jingle ist verklungen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ruben und Robin und ich sind am Start im Podcast-Studio und wir legen direkt los mit den Spiele-Releases. Ruben, was ist denn dein Spiel, was in der Zeit rausgekommen ist, was du mitgebracht hast in unserem News-Abteilung?
Ja, hallo, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder einschaltet und schön, dass wir vor allen Dingen wieder zu dritt sind, Maxi. Beim letzten Mal konntest du leider nicht dabei sein und dabei haben wir dabei ja über die CEL gesprochen. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Talk und ich freue mich, dass wir jetzt wieder in alter Stärke gemeinsam über Videospiele und über verschiedene andere Sachen sprechen dürfen. Was ist in den letzten zwei Wochen rausgekommen? Also neben den ganz großen Releases, über die wir ja auch bei den Streaming-Erfahrungen noch sprechen werden, weil von den großen Releases durfte ich ja tatsächlich welche auch live streamen, ist ein Spiel in den Early Access gekommen, das ich ganz, ganz spannend finde. Und das heißt Astro Botanica, hat nichts mit Astrobot zu tun, lustigerweise, obwohl Astrobot im Namen ist. Es geht darum, dass ein Alien, ein Außerirdischer vor 300.000 Jahren auf der Erde landet. Und wenn man sich den Trailer anschaut, dann crasht er so auf die Erde, sein Raumschiff ist zerstört und er kommt so raus und er merkt als allererstes, er kann die Luft nicht ganz atmen, die da auf der Erde so ist. Und er muss mit seinem Scanner durch die Gegend laufen und erstmal eine Pflanze scannen, die er einnimmt und die ihm dann ermöglicht, die Luft auf der Erde zu atmen. Und daraus entwickelt sich dann wohl so eine Art Cozy Farming Simulator. Also man muss dann im Laufe der Zeit immer andere, speziellere Pflanzen anbauen, die einem verschiedene Fähigkeiten ermöglichen. Man soll auch das eigene Schiff reparieren, damit man irgendwann wieder von diesem Planeten entkommen kann. Und vor allen Dingen kommt man mit den Neandertalern ins Gespräch und in Kontakt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil es dann auch darum geht, mit denen Wissen auszutauschen, Technologien vielleicht auch auszutauschen, also denen so ein bisschen in der Entwicklung zu helfen. Und tatsächlich ist das Cover von dem Spiel, dieses berühmte Bild von Michelangelo, kennt ihr bestimmt, wo der Mensch so den Finger, die Hand ausstreckt nach Gott und dann Gott die Hand auch in Richtung des Menschen ausstreckt. Und auf dem Cover von dem Bild, von dem Spiel ist es quasi der Neandertaler, der den Finger ausstreckt zu diesem Alien von Astro Botanica. Und das finde ich sehr, sehr, also es soll wohl sehr cozy sein. Ich habe es ja auch nicht gespielt, aber ich dachte eigentlich natürlich jetzt mit der Faith and Pixels Brille gesprochen, ein total geniales Spiel, um mal über sowas wie Evolutionstheorie zu sprechen. Woher kommt der Mensch eigentlich? Und die Kreationisten sagen ja, dass alle Dinosaurier-Skelette beispielsweise vor knapp 2000 Jahren von Gott in die Erde gelegt wurden, um uns zu prüfen und unseren Glauben zu prüfen. Und da dachte ich bei dem Spiel sofort, ja, dieses Farming-Cozy-Ding, das reizt mich nicht so sehr, aber diese Idee irgendwie in die Entwicklung der Menschheit eingreifen zu können, indem man als Alien vor so langer Zeit irgendwie mit Neandertalern interagiert, finde ich dann doch sehr, sehr spannend. Und letzter Side-Fact, es kommt von den Machern von eigentlich übelst brutalen Zombie-Spielen. Dead Island heißt, glaube ich, das eine, ich habe es nachgeguckt. Dead Island, also so richtig krass, 18 brutal Spiele und dann kommt so ein Cozy Game raus. Also das fand ich sehr, sehr cool. Ist erstmal nur im Early Access und wie gesagt nur für PC. Ob eine Konsolenfassung rauskommt, ist noch fraglich. Aber das würde ich euch mal wärmstens ans Herz legen, da mal reinzugucken, wenn ihr auf Alien Survival Cozy mit Neandertaler Bock habt. Ich finde es ein sehr cooles Projekt, ja.
Robin, wie sieht's bei dir aus?
Das ist eine wilde Mischung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie sieht's bei mir aus? Ich habe kein neues Spiel angefangen, deswegen kann ich jetzt nichts berichten darüber. Aber ich freue mich einmal natürlich auf den Release von Resident Evil Requiem, jetzt quasi am morgigen Tag. Ich habe es mir auch schon gekauft. Download ist auch schon durch, also insofern kann es morgen früh dann echt losgehen.
Nice.
Was natürlich so ein Dauerbrenner ist, ich hatte es auch schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, ist nicht nur Fortnite, sondern auch das Pokémon Pocket TCG, was ich über mein Smartphone spiele. Und da ist jetzt tatsächlich heute eine neue Erweiterung erschienen, wundervolles Pandea, wenn ich mich jetzt richtig an den Titel erinnere.
Oh,
Genau, es sind ein
schön.
paar schöne neue Karten dabei. Ich habe auch schon, ich muss mal gerade überlegen, 11 oder 12 Boosterpackungen geöffnet und hatte
Sehr
auch ein
gut.
paar Illustration Rares und ein paar Full Arts. Komischerweise, Full Arts gehören mit zu den seltensten Karten und natürlich habe ich 2 Full Arts gezogen. Also das ist nicht
Nein.
so natürlich, aber es sind zweimal die gleiche gewesen.
Oh.
So, und ich denke mir so,
Okay.
ja, cool, nicht so. Also wenn
Sehr
schon, dann will
ärgerlich.
man halt, eigentlich ja was Unterschiedliches haben. So, also ich
Ach
weiß
so.
nicht, ob man da jetzt einfach von Glück oder von Pech sprechen soll. Ich bin dankbar, dass ich sie überhaupt gezogen habe, aber ja, nee,
Okay.
also da bin ich jetzt gespannt drauf, diese neuen Karten zu entdecken und auch was das so mit der Deckmeta so macht. Ruben, du bist ja langjähriger Hearthstone-Spieler auch
Such
gewesen.
die. Ja,
Ja,
Spieler, ja, Spieler.
und mit,
Ja.
und mit jeder neuen Erweiterung ändert sich natürlich auch irgendwie die Meta. Und da bin ich einfach gespannt drauf, was sich da so entwickelt. Und ich bin zwar jetzt nicht so sehr an der Ladder so ja, interessiert, aber ich sammle vor allem die Karten. Aber ich will natürlich trotzdem, dass wenn ich mal irgendwelche Decks spiele, dass diese auch gut performen. Genau. Und da werde ich mich jetzt mal die Tage reinarbeiten und mal gucken, was ich so mit meinen neuen Karten so anstellen kann.
Aber
Genau.
sag mal, ist das für dich so ein Hype-Ding? Also ist das sowas, läuft das so nebenher oder hast du jetzt so ein bisschen auch auf diese Erweiterung hingefiebert? Also wie ist das so bei Pokémon TCG? Ich kann mir das so, also ist das ähnlich wie bei Hearthstone dann? Freut sich die Community und sagt Halleluja, endlich so ein neues Update? Oder ist es eher für dich so, du hast es gar nicht mitgekriegt, machst das Handy an und merkst, ach, oh, da ist ein neues Update?
Also ich wusste schon, dass es jetzt kommt, aber die letzte Erweiterung ist ehrlich gesagt noch gar nicht so lange her. Also ich war jetzt doch einfach erstaunt, in welchem
Okay.
kurzen Abstand diese neue Erweiterung jetzt erschienen ist. Und insofern hatte ich dann leider noch nicht so viele Sanduhren oder nee, also auf jeden Fall diese Zeitverkürzungsdinger, die ich da ja auch schon mal
Ja.
erwähnt hatte, ja, sammeln können, um mich jetzt darauf vorzubereiten, weil mir jetzt auch vom alten Set noch einige Karten fehlen. Und für mich jetzt dieser sehr kurze Abstand eigentlich schon fast wieder zu schnell war. Genau.
Ah,
Also
okay.
ich verfolge das schon sehr aktiv, bin auch eigentlich täglich in der App, um meine 2 täglichen Boosterpackungen zu öffnen und die Dailies so zu machen. Manchmal ist es mir ein
Ja.
bisschen Pflicht, so dran zu bleiben,
Naja,
ne?
okay.
Wie es so mit Dailies ja nun mal so ist. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich einfach sehr über das Spiel. Und ich habe auch echt einige Freunde, die das ebenfalls spielen, mit denen man dann Karten austauschen kann und so
Okay.
weiter. Und da kann man sich dann auch immer mal wieder da eben drüber austauschen. So,
Ja.
hattest du jetzt Glück in letzter Zeit oder nicht? Oder hast du die Karte schon? Wollen wir mal tauschen und so weiter. Das ist dann halt echt
Okay.
so im digitalen Format, so wie damals auf dem Schulhof, wenn man so
Oh, das hört sich auch sehr gut an. Das hört sich
möchte.
sehr gut an.
Ja, genau. Mir
Ja.
macht das Spaß.
Ja, ich frage halt genau deswegen, weil bei mir tatsächlich das Spiel überhaupt gar nicht stattfindet. Also 0,0. Ich kenne, außer dir kenne ich niemanden, der das spielt. Und deswegen frage ich so, wie das so, ja, ob das einen tiefen Impact hat oder eher nicht so. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Leute das spielen. Wäre vielleicht mal ein eigenes Thema wert, mal über Pokémon TCG zu sprechen. Bei mir, in meinem Leben ist es, ja,
Ja.
quasi nicht existent.
Nächste Kooperation mit Daniela vielleicht, weil sie spielt das tatsächlich
Oh,
auch.
okay,
Und ihr
cool.
Mann,
Ah,
genau,
okay.
die
Das
sind
wusste ich auch noch
ebenfalls in
nicht.
meiner Freundesliste und wir
Ah,
tauschen da zum
okay.
Beispiel fleißig Karten.
Cool. Ja,
Ja.
nice.
richtig cool. Ich bin ja großer Rollenspieler und ich liebe First-Person-Action-Rollenspiele und es kam am 17. Februar endlich Avowed raus von den Machern von Fallout New Vegas, Obsidian Entertainment und ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich habe es mir noch nicht gekauft, aber ich habe mir schon ganz viel Gameplay angeguckt, was eher untypisch ist für mich. Und ich muss sagen, das sieht für mich sehr, sehr gut aus. Ich weiß, es ist nicht ganz so gut angenommen worden in der Community, aber ich finde dieses Setting mit dem Land der Lebenden, raue nördliche Grenzregion und in der Welt von Pillars of Eternity, das hört sich für mich sehr gut an, muss ich sagen. Ich bin schon gespannt, wann ich es mir hole, wann ich dafür Zeit finde. Aber vielleicht teile ich ja die Leidenschaft mit diesem Spiel ähnlich wie, ja, wir haben es ja schon angesprochen, Am Freitag kommen zwei ganz große Spiele raus, über die wir nochmal ausführlich sprechen werden. Aber doch die Leute, die jetzt die Podcast-Folge hören, ihr habt dann schon 3 Stunden nämlich Ruben zugeschaut, wie er Resident Evil Requiem gespielt hat. Also von daher bin ich schon mal gespannt, was ihr zu den Releases am Freitag sagt. Da gibt es ein sehr gutes Meme, für was wir auch geteilt haben. Entweder Pokémon oder Resident Evil. Was wollt ihr spielen? Also von daher bin ich schon gespannt, für welches Spiel ihr euch am Freitag entscheidet.
Wobei das ja eigentlich keine Frage mehr ist. Wenn Ruben nämlich Resident Evil spielt, können die anderen einfach parallel Pokémon spielen.
Ah, okay.
Das ist eigentlich die perfekte Kombination, oder?
Würde ich
habe
doch
auch
mal
überlegt,
sagen.
ich meine, jetzt kann ich das ja erzählen, jetzt ist ja alles schon vorbei. Ich habe auch überlegt, ob ich noch ein Video mache zum Release, wo ich so an der Switch Pokémon Fire rot anmache und da gibt es im Video aber einen Cut. Also dann auf der Switch ist ja so, dass der Bildschirm dann kurz dunkel wird und dann startet das Spiel. Ich habe überlegt, ob ich das so mein Switch-Screen filme. Ich starte Pokémon und dann kommt aber Capcom und alle wissen halt, das
Ah.
ist jetzt eben nicht Pokémon, was da startet, sondern Resident Evil. Ja, ich find's einfach so witzig, weil das so konträre Spiele sind fast schon so. Also so ein süßes, pixeliges Pokémon Feuerrot und dann halt eben dieses scheinbar übelst brutale, splatterige Resident Evil. Finde ich schon sehr, sehr lustig, dass es das auf einem Tag so ist. Ja.
Ja, manchmal ist die Spieleindustrie da sehr lustig mit uns auf jeden Fall. Ich finde auf jeden Fall, was auch lustig ist, und ich glaube ja nicht an Zufälle, wisst ihr, aus welchem Ort Philipp Hille Raimund kommt? Der deutsche Skispringer, der jetzt im Winterspielen Gold geholt hat auf der Normalschanze. Aus welchem Ort kommt der?
Wahrscheinlich aus dem Ort in der Nähe von Stuttgart, wo du hinziehen wirst.
Ja, genau. Aus Göppingen, was mit dem Fahrrad 5 Minuten von mir entfernt ist. Und ich habe das gelesen und ich hab sogar seinen Sprung gesehen, als er Olympiasieger geworden ist. Seine 2 Sprünge, Entschuldigung, Philipp.
Wenn du das hörst, sorry.
Ja, genau. Und da kommt diese News rein, dass er anscheinend mit Hilfe von Videospielen und einem abgebrochenen Game Design Studium und Höhenangst Skisprung Olympiasieger geworden ist. Wir hatten ja schon mal in der Folge, hatten wir schon mal den Papst, der Videospieler ist, jetzt noch Philipp Raimund, der Olympiasieger. Kennt ihr noch mehr Olympiasieger oder mehr bekannte Menschen, die Gamer sind? Oder warum kommt diese News gerade auf? Was meint ihr?
Vielleicht noch ganz kurz, ich fand, also das ist auf jeden Fall witzig. Was ich auch noch super witzig fand, ist, dass er, habe ich in einem anderen Artikel gelesen, er hat wohl in dem Olympiadorf, die Olympioniken ziehen ja dann immer so gemeinsam in so ein Dorf und da hat es wohl in seinem Zimmer, wie wohl in allen Zimmern wahrscheinlich, keinen Fernseher gegeben und er hatte halt sein Gaming-Setup, ich habe mal geguckt, der hat wohl so einen extra für ihn umgebauten Gaming-Koffer irgendwie immer dabei. Den kann man in den Artikeln, die ich zumindest gefunden habe, leider nicht sehen, aber das würde mich natürlich sehr interessieren. Er spielt wohl gerne Mario Kart und es gab halt dann in dem Zimmer keinen Fernseher. Also das heißt, er konnte nicht zocken. Und dann hat er sich halt kurzerhand einfach einen Beamer dahin bestellt.
Nein.
Und dann lustigerweise stand dann in dem Artikel extra so, ja, er hat bestimmt auch die Absprünge von anderen Olympioniken geguckt, bestimmt. Aber auf jeden Fall hat er auch gezockt drauf. Und das fand ich erstmal total sympathisch, dass er sogar sein Zeug so mit hat und dann in dieses Olympiadorf sich einen Beamer hinbestellt, damit er auf jeden Fall so zocken kann. Das fand ich sehr, sehr cool. Und ganz ehrlich, ich kann es sehr verstehen, ich hätte das wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich so eine lange
Sehr
Zeit nicht zocken kann.
sympathisch.
Warum nicht einfach mal einen Beamer direkt dahin bestellen, ja?
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Nee.
Genau, du hattest ja nach anderen Sportlerinnen oder Sportlern gefragt oder bekannten
Ja.
Persönlichkeiten. Was mir immer wieder in meinen Insta-Feed reingespielt wurde, war die amerikanische Eiskunstläuferin Amber Glenn, die ein riesiger Magic the Gathering-Fan ist und tatsächlich dann kurz bevor sie raus ist, um das Ende der, also da gibt es ja immer so einen Marsch, so zum Ende der Olympischen Spiele.
Ja.
Und kurz vorher hat sie ja welche geschenkt bekommen, also so Boosterpackungen. Und die hat sie dann während des Laufs durch das Stadion geöffnet, live on
Oh,
Cam.
was?
Und
Echt?
das kann man dann sich auf Instagram anschauen. Genau, wie sie da mitten in der Masse der anderen SportlerInnen und Sportler durch dieses Stadion zieht und gleichzeitig sich über die ausgepackten Karten freut und dann in die Kamera hält
Krass.
und so.
Okay, das
Also,
ist krass.
das ist ja
also
krass, wirklich.
Ja,
Gibt's
ja.
Es noch bei YouTube? Also ist das noch zu
finden? Muss ich nachschauen, aber wenn, dann findet ihr es in der Caption, würde ich sagen.
Ja,
In
auf
den
jeden
Show
Fall.
Notes.
Das ist ja.
Das
Ja,
ist
krass, das
wirklich
wusste ich auch noch
wild.
nicht.
Weil, also, ich meine, das ist so ein großer Moment, ja, Olympische Spiele und so weiter. Und dann kommt sie daher und öffnet Magic-Karten. So parallel.
Ja,
Ich weiß nicht.
verrückt.
Also, es ist irgendwie so, irgendwie cool. Irgendwie dreist und irgendwie fehl am Platz. So, irgendwie so eine Mischung aus diesen Gefühlen. Aber genau, die ist mir tatsächlich regelmäßig in den Feed gespült worden, weil halt die Leute es auch so gefeiert haben, dass so eine auch Goldmedaillengewinnerin im Eiskunstlauf dann so ein Nerd ist. So,
Ja.
anscheinend
Okay.
ist das gerade so ein Thema.
Voll.
Ja,
Ja,
das
ich
war
folge
ja.
bei
War
Instagram
kurz.
auch entsprechenden Newsseiten, zum Beispiel IGN, und da ist es auch gang und gäbe, dass zu irgendwelchen Releases von irgendwelchen Kinofilmen die berühmten SchauspielerInnen irgendwie gefragt werden, Lieblingsspiel, also das ist regelmäßig mittlerweile der Fall. Ich habe doch das Gefühl, die Vorsicht, sich dazu outen, ist absolut gegen null. Also es ist eher cool, glaube ich, wenn Leute sich da so outen und sagen, das und das ist mein Lieblingsspiel oder so. Und eine der berührendsten Geschichten für mich zumindest ist Robin Williams, der leider mittlerweile verstorben ist und einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler auch so allgemein ist. Also ikonische Rollen wie zum Beispiel Mrs. Doubtfire, ein so genialer Film, aber natürlich noch andere. Und der ja tatsächlich seine Tochter Zelda genannt hat. Also sie heißt Zelda Rae Williams, habe ich nochmal nachgeschaut. Tatsächlich nach The Legend of Zelda. Und es gibt auch diesen, können wir auch gerne in die Caption packen, es gibt diesen unfassbar emotionalen Clip, wo er mit seiner Tochter eben auch Legend of Zelda Ocarina of Time spielt. Diese Werbung ist rausgekommen, als Ocarina of Time für den 3DS nochmal ein Remake bekommen hat. Und das fand ich, also das hittet jetzt natürlich nochmal anders, wo er nicht mehr lebt. Aber das fand ich schon einen sehr, sehr krassen Moment. Und ich finde irgendwie auch ganz natürlich, dass man als Gamer, als Gamerin da so emotional positiv darauf reagiert, weil das natürlich irgendwie Menschen sind, die in eine krasse Öffentlichkeit stehen. Und es ist dann total cool, wenn diese Menschen, die in so einer Öffentlichkeit stehen, sich dann zu deinem Hobby positionieren und sagen, das ist was Cooles. Und sogar ihre Tochter danach benennen oder sogar einen Beamer ins Olympiadorf schicken oder sowas. Also von daher kann ich das schon verstehen, dass so die geneigten News-Sender das aufgreifen, so, weil ja, es ist schon cool und es hilft natürlich auch, so der angenehme Nebeneffekt, dass das Thema Gaming auch eine breitere Zustimmung auch irgendwie bekommt, wenn sich solche Leute irgendwie dem so zusprechen und sagen, das ist cool, ich habe sogar meinen Gaming-Koffer mit am Start oder ich benenne sogar meine Tochter danach. Ja, also Robin Williams, wirklich, gebt einfach Robin Williams Zelda Commercial ein, dann kommt das sofort oder ihr findet es auch in der Caption. Schaut es euch mal an.
Ja, danke euch. Es gibt auch ganz große Veränderungen in der Gaming-Industrie, die ich auch jetzt nicht erwartet habe, muss ich sagen. Nach 38 Jahren wurde der Chef von Microsoft Gaming, Phil Spencer, ich glaube, wir kennen ihn alle, die sich in der Gaming-Industrie, ich sag mal, so ein bisschen auskennen und sich für Spiele interessieren, auch wenn ich jetzt nicht der größte Xbox-Spieler bin, wurde oder hört auf, wurde gekündigt. Ich sag mal, wahrscheinlich eher Abfindung und auch seine Chefin, die Chefin von Xbox, die Sarah Bond, hat auch ihren Hut genommen und jetzt gibt es eine Nachfolge und die war vorher, ich muss mal kurz gucken, wie die junge Frau hieß oder heißt, Asha Sharma. Und die war vorher Chefin von Microsoft Core AI, also sprich unser Lieblingsthema mit KI, irgendwas mit KI. Und die wird jetzt oder ist die neue Chefin von Microsoft Gaming. Und ich glaube, das hat bestimmt große Auswirkungen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie habt ihr auf diese News reagiert nach, ich sag mal, diesem doch relativ großen Rochade, wie man so schön sagt, bei Microsoft?
Ja, also nur um das klarzustellen, also er ist nicht gekündigt worden.
Ah ja,
Das
okay.
war, hätte man jetzt in das, was du gesagt hast, reininterpretieren können. Also der war jetzt schon wirklich sehr, sehr lange Zeit bei Microsoft. Ich finde, er sieht nicht so unbedingt so alt aus, aber er ist schon relativ alt. Also ich finde erstmal Phil Spencer, auch wenn nicht alle Entscheidungen, die ich zumindest so mitbekommen habe, irgendwie gut waren, finde ich doch, dass er sehr krass diese Microsoft, vor allem die Xbox-Marke, so verkörpert hat. Es steht ja auch drin, er hat 88 seine Karriere als Praktikant da angefangen, ja, und ist dann jetzt eben der Head of Gaming bei Microsoft geworden. Und ich finde schon, dass er das sehr, sehr stark geprägt hat durch seine Art. Ich weiß, es gab immer mal wieder verschiedene Hints. Es gab während Corona, gab es so Interviews von ihm, wie er dann so in seinem Wohnzimmer saß und dann lagen da irgendwelche Sachen hinten bei ihm im Schrank und dann ist daran so interpretiert worden, oh, könnte das ein Zeichen sein, es gibt ein neues Spiel hier, es gibt ein neues Spiel da. Und ich mochte eigentlich auch sehr seine charismatische Art. Von daher, ich wünsche dem alles Gute, wenn der 38 Jahre da war. Ich finde schon, dass der sehr Gamer, auf der Seite der Gamer stand so. Er wirkte nicht so wie ein typischer Businessman, sondern eher schon wie so ein Gamer-Typ. Klar, er wird auch ein Businessman gewesen sein, sonst würde er nicht an dieser Stelle stehen, klar. Aber ich fand, er hat es gut geschafft, so den Gamer irgendwie noch so zu verkörpern in seiner Art. Von daher finde ich schon schade. Und ich muss auch sagen, die letzten Jahre von Microsoft, gerade im Bereich Gaming, waren ja wirklich nicht strahlend. Also jetzt immer mehr sich zu öffnen. Everything is in Xbox, haben wir auch in ganz vielen anderen Stellen schon drüber gesprochen, dass die Xbox an sich so schlecht verkauft wird und dass jetzt die ganzen Exclusives teilweise ja auch, haben wir auch schon bei der Xbox Developer Conference, direkt zu Release auch bei der PlayStation erscheinen. Also ich glaube, und das mache ich jetzt nicht an dieser Personalentscheidung fest, also die Asha Sharma, also ich habe auch leider schon viel Hate gegen diese Person im Internet gelesen, finde ich absolut unberechtigt. Also finde ich wirklich, diese Menschen dürfen sich schämen, der schon so viel Hate entgegenzubringen, obwohl sie noch keins gemacht hat. Unabhängig von der Personalentscheidung finde ich allgemein, die Gaming-Sparte von Xbox steht gerade auf keinem grünen Zweig. Und daher bin ich eher so allgemein gespannt, wie Microsoft da so weiter vorgehen wird. Ob das jetzt irgendwie nochmal so einen Revival erlebt, vielleicht auch angetrieben durch die Asha Sharma, oder ob das nicht ein weiterer Sargnagel ist auf dem Sarg von Microsoft Xbox Gaming. Da bin ich mal gespannt. So, aber es reiht sich auf jeden Fall ein in eine Reihe von eher schlechteren Nachrichten, die sich so in den letzten Jahren doch bei Xbox angesammelt haben. Und es tut mir auch irgendwie leid, weil das sind tolle IPs, also gerade Halo, Gears of War, Fable. Also ich als PlayStation-Spieler freue mich natürlich, dass ich es auf der PlayStation genießen kann. Aber es gibt ja jetzt wirklich, wenn man eine PlayStation hat und eine Switch hat, gibt es einfach 0,0 Grund, es sei denn, man findet die Hardware so toll, sich eine Xbox zu kaufen. Und da, ja, genau. So viel von mir.
Das war schon mal ein ziemlicher Rundumschlag, fand ich. Aber du hast es ja schon angedeutet, also die Kontroverse, die auch Asha Sharma ausgebrochen ist nach der Ernennung. Da will ich jetzt gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Ich habe einen Artikel gefunden auf gameswirtschaft.de, die so verschiedene Baustellen von ihr ja identifizieren, also um die sie sich jetzt kümmern muss, sozusagen aus Sicht dieser Website.
Achso, die, um die sie sich kümmern muss bei Xbox, meinst du?
Genau, richtig.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Habe ich das.
Ja.
Okay. genau. Also, und die will ich jetzt einfach nur kurz von den Überschriften her vorlesen. Und dann packen wir den Link auch in die Shownotes und ihr könnt euch mit den Details beschäftigen.
Gute Idee.
Genau. Erstens Ruhe reinbringen. Also
Ruhe.
Ruhe. Nein, so nicht, sondern eher es sich zur Aufgabe zu machen, zu verstehen, was funktioniert und das auch zu erhalten, zu beschützen. So. Zweitens die Marke Xbox zu resetten. Hast du gerade gesagt, Ruben? Eine klare Exclusives-Strategie zu entwickeln, wodurch dann auch Verkaufsargumente wieder für die Marke entstehen. Viertens, Xbox Hardware-Niedergang stoppen. Hast du im Prinzip auch schon gesagt, Ruben. Den Game Pass zu reformieren, weil es da wohl in den letzten Monaten, Jahren auch saftige Preiserhöhungen gab.
Das stimmt.
Und sechstens ist es, sich mit der Gretchenfrage auseinanderzusetzen, wie hält es Microsoft Gaming denn jetzt eigentlich mit der KI?
So. Oh ja. Okay. Mhm.
Und das ist natürlich, finde ich zumindest, diese letzte Überschrift auch sehr, sehr stark mit ihr in Verbindung zu bringen, weil sie ja eben nicht nur bei Core AI gearbeitet hat, sondern auch noch bei verschiedenen anderen Sachen, die mehr oder weniger zumindest mit KI auch zu tun hatten. Und ja, wenn man sich jetzt so eine Person ins Boot holt, und ich möchte das jetzt überhaupt nicht werten, entsteht natürlich diese Frage, was bedeutet das jetzt
Total.
einfach
Ja.
für die Marke, die Spiele, wie will sie da rangehen? Und ja, wünschen, also ich würde einfach sagen, wünschen wir ihr da viel Weisheit,
Ja.
das eine gute Entscheidung zu treffen und das Unternehmen, die Marke, die Exclusives und so weiter wirklich auch wieder an die Gamerin, an den Gamer zu bringen. So.
Ja. Ja, und auch ein gutes Konkurrenzgeschäft belebt ja letztlich den ganzen Markt. Also auch als Gegenüber von Sony finde ich das auch sehr wichtig, dass Sony dadurch nicht so einen Monopol irgendwie bekommt auf das Konsolenthema. Ich glaube,
Ja.
Konkurrenz belebt einfach das Geschäft und das wäre auch für mich als Sony-Jünger, sage ich mal so, oder als PlayStation-Spieler, habe ich tatsächlich auch ein Interesse daran, dass Xbox stark ist, damit Sony auch nicht sagen kann, wir machen jetzt die gleichen Spiele einfach immer und immer wieder, weil wir haben sowieso keinen Konkurrenten. Also ja, von daher finde ich es tatsächlich auch langfristig gesehen sinnvoll, auch als PlayStation-Spieler zu sagen, es braucht auch eine starke Xbox. Also, aber ja, na gut, die Entscheidung können wir nicht treffen.
Ja, das stimmt.
Nein.
Man muss halt wirklich eins sagen. Also, es hat, ich habe mal ganz kurz parallel mal geschaut. Die PlayStation 5 wurde aktueller Stand, 26. Februar, 92,2 Millionen Mal verkauft und die Xbox Series S und X zusammen 28,3 Millionen. Also, nur alleine das sagt schon sehr viel aus, finde ich. Also, es ist Wahnsinn, wie in gerade in dieser und auch schon in der letzten Konsolengeneration PlayStation und auch und Nintendo weggezogen sind halt von der Xbox bzw. von Microsoft halt. Also es ist halt, ich glaube, ohne so ein großes Unternehmen, ich glaube mittlerweile 3 Billiarden Euro wert, könnte das gar nicht, wäre der Laden schon längst dicht, sage ich jetzt mal.
Ich meine, selbst die Nintendo Switch 2, ich habe es gerade auch parallel nochmal gegoogelt, hat sich bis zum 31. Dezember 2025 bereits mehr als 17 Millionen Mal verkauft. Und die Xbox Series S und X sind ja schon wesentlich länger auf dem Markt. Also insofern, ja, also ich kann es
Und das,
eigentlich nur
obwohl es ja auch,
wiederholen.
sorry, ich würde sagen, und das, obwohl es für die Nintendo Switch 2 jetzt auch noch nicht so viele Exklusivtitel gibt. Also das erste Jahr der Switch 2 war ja auch nicht sonderlich stark, was Exklusivtitel angeht. Also es gab sie und die waren auch gut, aber es gab halt auch wesentlich andere Jahrgänge oder Release-Jahrgänge von Konsolen, die wesentlich stärker waren.
Ja,
Ist schon
definitiv.
auch das Krasse.
Ja, insofern, jetzt führe ich meinen Satz fort, kann man ihr nur das Beste wünschen, dass sie wieder aufs Gaspedal tritt, sozusagen.
Ja.
Das
Ja.
stimmt.
Kannst
Ja.
du hast doch bestimmt ihre E-Mail-Adresse, kannst du ihr mal den Gameswirtschaft-Artikel weiterleiten, damit sie
Und
oder sie
deine
soll unseren
KI
Podcast hören.
übersetzt das dann. Ja, genau.
Automatisch wahrscheinlich. Ja, Spielerfahrung. Was habt ihr gespielt? Was ist gerade bei euch dran im Stream? Erzählt doch mal ein bisschen.
Ja, für mich geht eine Ära quasi zu Ende, würde ich sagen. Ich habe The Darkest Files beendet. Es war nochmal ein sehr spannendes, auch ein bisschen emotionales Finale, denn am Ende gab es nochmal einen kleinen Story-Twist. Den verrate ich jetzt nicht, schaut euch das Video an. Aber es war schon auch spannend, sich weiterhin so mit dem Thema auch Justiz, Justizsystem, gerade in der Nachkriegszeit auseinanderzusetzen. Und dieser zweite Fall, den wir da gespielt haben, hinterher gab es ja wieder eine Auflösung, so der reale Fall dahinter. Und es gab da einfach die Erklärung, dass dieser Fall bis 1991 nicht aufgeklärt werden konnte.
Krass, ey.
Und insgesamt 6 Mal neu aufgezäumt wurde, um ihn endlich zu klären und so. Und das war echt, als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich, ach du meine Güte, also wie viel auch die Angehörigen, die Zeuginnen und Zeugen und so da auch durchmachen mussten. ne? Und wie lange es auch Menschen erfolgreich geschafft haben, sich ihrer Verantwortung zu entziehen. So. Also, das war ein sehr emotionaler Moment.
Das glaube ich.
Und genau da bin ich sehr dankbar für, dass ich dieses Spiel spielen durfte. Aber gleichzeitig war das jetzt ja das letzte Solo-Spiel zumindest, was ich jetzt vorerst spielen werde. Ich habe zwar schon Ideen für Offline-VODs sozusagen, die dann einfach auf YouTube hochgeladen werden, aber jetzt auf Twitch werde ich ja nicht mehr so präsent sein. Die Kooperation mit Daniela geht noch weiter. Wir haben es leider gestern nicht geschafft, das Spiel Split Fiction zu beenden, weil meine PlayStation 5 irgendwann gestreikt hat. Das war sehr ätzend. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber das werden wir dann eben am 25. März weiterspielen und freue mich drauf. Es war auch echt schön, wieder mit ihr zu streamen. Genau, aber das so mal in aller Kürze, würde ich jetzt einfach sagen.
Ja, bei mir waren es ja sehr streamingreiche Wochen, also so ein bisschen das ja auch anvisierte Gegenteil von dem, was Robin erzählt. Also ich habe ja sehr, sehr viel gestreamt und unfassbar tolle Sachen gemacht. Also für mich waren die letzten Wochen so, wie ich mir eigentlich Faith in Pixels und mein Leben als Gamer vorstelle. Ehrlich gesagt, ich durfte ja nach Frankfurt fahren und mit unseren lieben Freunden von Nerdge FFM den Release von Mario Tennis Fever feiern. Das war einfach unglaublich witzig. Also wir hatten sehr, sehr viel Spaß im Stream und das Video könnt ihr euch auch anschauen bei YouTube. Ich sag nur, we're back, bitches. Das war von Nerdge die Anmoderation und das war schon einfach richtig cool. Ist auch ein tolles Spiel. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit den lieben Freunden von Nerdge das zu spielen. Und dann habe ich ja mit meinem Bruder zusammen Reanimal dann einen Tag später auch gestreamt und gespielt. Das war genauso genial. Also nochmal so ganz anders mit einem viel anderen, mit einem ganz anderen Spiel so einen Stream zu machen und vor allen Dingen auch mit meinem Bruder zu spielen. Das war richtig toll. Da waren auch viele Leute da und viele Leute treu kommentiert. Und dann habe ich ja auch noch den Bruderzock quasi erweitert und habe ja noch mit meinem Bruder auch noch Ark Raiders gespielt, dreimal. Und das war auch genauso toll. Also da haben wir beim ersten Mal über Vertrauen gesprochen und ja, mein Bruder und ich, das ist mir jetzt auch nochmal deutlich geworden, haben echt eine tolle Beziehung zueinander und wir haben uns wirklich sehr lieb. Und das so zu zeigen, irgendwie im Stream und dann auch darauf Rückmeldung zu bekommen, wie besonders doch auch das ist so und wie, ja, leider auch, wie viele Leute auch eine schlechte Beziehung zu ihrer Familie haben. Also da haben auch wirklich viele sehr ehrlich das geteilt. Patrick, wenn du das hörst, Patrick ist ja sogar dann noch in den Sprachchat gekommen und hat, also ich, ja, unter Tränen erzählt, wie das bei ihm in der Familie ist. So ehrlich möchte ich an der Stelle sein. Und aber diese Ehrlichkeit hat so die Streams von mir, von uns da auch sehr geprägt. Und ich glaube, also wenn es nach mir geht und mein Bruder ist auch offen, dann hat das Konzept Bruderzock auf jeden Fall eine Zukunft. Und das wollen wir gerne irgendwie weiterführen. Also nicht mit Ark Raiders und wir müssen natürlich gucken, in welcher Form, aber es war einfach total schön zu erleben, wie gut es aufgenommen wird, wenn einfach zwei Brüder im guten Geiste miteinander spielen und einfach dementsprechend die Kommunikation ist, die Art ist. Und das war richtig cool. Also es hat mir total viel Spaß gemacht, mit meinem Bruder das zu spielen. Genau, Reanimal, ihr wisst es ja, habt ihr auch gesehen, wird noch beendet werden müssen. Da hatten wir einfach diesen Game-Breaking-Bug, den haben wir auch immer noch. Wir haben es gestern, nee, vorgestern vor Ark Raiders auch nochmal probiert. Das Spiel stürzt immer an der gleichen Stelle ab. Es ist wirklich krass. Also das werden wir auf jeden Fall noch zu zweit irgendwann, wenn das gefixt ist, beenden. Und dann, ja, haben wir schon überlegt, ob wir mal Hytale dann im Stream zusammenspielen oder. Aber so diese Dynamik zwischen uns beiden, die war so cool, dass ich denke, das ist richtig, also wäre cool, sinnvoll, wichtig, wie auch immer, das irgendwie auch für Faith in Pixels so. Also nicht zu nutzen, das klingt schon zu mechanisch, aber ich glaube, das war cool. Ich glaube, das hat einfach wirklich Unterhaltungswert für die Leute so. Von daher, ja, ich habe es total gefeiert, die letzten 2 Wochen so viel zu streamen, so viel mit unterschiedlichen Menschen, so viel Faith in Pixels in Reinform zu leben für mich in den Streams und von mir aus gerne mehr. Die nächsten 2 Wochen werden ein bisschen weniger gestreamt, weil ja auch nicht so viele Sachen rauskommen. Und ich auch noch andere Sachen zu tun habe, ist ja nicht so, dass ich nur Faith in Pixels machen darf. Aber das war richtig toll. Also, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tolle Spiele. Alles ist ja auch jetzt bei YouTube. Guckt da gerne rein. Auch da, vor allen Dingen an eine Person, deren Namen ich nicht kenne. Aber wenn sie das hört, weiß sie das. Danke, dass du so viel kommentierst bei YouTube gerade auch die Sachen. Das ist richtig cool. Das erwärmt auch mein Herz sehr zu sehen, dass da so viel, zumindest diese eine Person auch so kommentiert. Genau. Also es macht gerade richtig Spaß, das Streamen ist richtig cool.
Ja, ich habe auch gedacht, das ist halt voll cool. Ich habe ja auch einen Bruder. Ich habe auch schon meinem Bruder geschrieben, hey, wann ist der neue Gaming-PC da? Wir müssten auch mal zusammen spielen. Also mich hat es auch schon animiert, dann mal bei meinem Bruder nachzufragen, ob das nicht auch eine Möglichkeit ist. Der spielt nur ganz andere Spiele, wie ich sie spiele, aber vielleicht kommen wir da auch mal
Das ist
zusammen.
natürlich schlecht, ja.
Ja, als letzter von uns dreien habe ich ja auch die Kooperation für mich entdeckt und habe mit Patrick alias Paintraiser Aragami angefangen zu zocken. Und ein Aragami, das ist erstmal ein Spiel, da geht es darum, dass wir ein rachsüchtiger Geist sind, der mit der Hilfe von den Schatten Kraft entwickelt oder im Schatten lebt und Kraft entwickelt und beschworen werden, ja doch, von einem jungen Mädchen, Yamiko, und in so einer Festungsstadt versuchen durchzuschlagen, um Geheimnisse auf den Weg zu gehen. Und vor allen Dingen spielt das Spiel ganz stark damit, mit dem Spiel zwischen Licht und Schatten und Dunkelheit und Gewalt auch ein bisschen. Und da kam ich drauf, dass es doch vielleicht ganz interessant wäre zu fragen, wenn wir uns zwischen, ja, entscheiden müssen, zwischen Schuld und Hoffnung, wer entscheidet denn überhaupt, was das Gute ist? Und wenn ich an, du hast es eben schon gesagt, Robin, du hast das Spiel beendet, The Darkest Files. Und ich glaube, dass du ganz stark damit, also damit resonieren kannst mit dem Thema. Aber vielleicht kannst du erst mal ganz kurz erzählen, was es vielleicht auch bei dir ausgelöst hat, wenn du darüber nachdenkst, wer bestimmt eigentlich, wann Gewalt notwendig ist, wenn du vielleicht in deine Spielerfahrungen denkst.
Ich habe mich gefragt im Zusammenhang mit dieser Frage, ob es um Hierarchie geht, also um eine Machtfrage. Menschen, die meinen, über anderen zu stehen. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die Folge leisten demjenigen oder derjenigen, die in der Hierarchie vermeintlich über ihnen stehen. Aber ich finde nicht, dass dadurch eine, dass dadurch, ja, wie sagt man so schön, dass man dadurch aus der Verantwortung genommen wird, darüber nachzudenken, was richtig und was falsch ist, was gut und was schlecht ist, was einen selbst auch mitschuldig werden lässt oder ob man sich dafür einsetzt, eben auf die Hoffnung zu setzen, dass man selbst etwas verändern kann, indem man eben nicht Gefolgschaft leistet. So, das sind jetzt so ein paar Gedankenansätze, die natürlich insbesondere dann relevant werden, wenn gerade von oben, also wenn ein Staat beispielsweise oder vielleicht auch innerhalb einer Organisation ganz eklatante ja, Schuld auf sich geladen wird, man davon erfährt und man sich dann eben fragt, wie verhalte ich mich jetzt dazu? Was bin ich auch bereit dafür auf mich zu nehmen und eventuell die Konsequenzen zu tragen?
Also du sprichst also direkt an, dass nicht eine höhere Instanz erklärt Gewalt für notwendig, sondern wir selber als Handelnde. Dadurch, dass wir das tun, sind eigentlich diejenigen, die, auch wenn es vielleicht angeordnet ist, wenn ich jetzt an The Darkest Files denke, diejenigen sind, die da auch zur Verantwortung gezogen werden müssen.
Jein. Also ich finde schon,
Nee.
dass es mit der Hierarchie zu tun hat. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in der Polizei als Exekutive ein übergeordneter Amtsträger einem Streifenpolizisten oder vielleicht auch jemanden in einer Sondereinheit befiehlt, ja, jemanden festzunehmen oder vielleicht sogar jemanden zu töten, falls notwendig. Dann ist nicht der Ausführende in der Schuld sozusagen, sondern derjenige, der den Befehl dazu gegeben hat. Gleichzeitig, und dadurch wird es ja dann wieder komplexer, hat ja jeder Mensch auch die Fähigkeit, sollte zumindest vorhanden sein, und auch, und es besteht auch die Notwendigkeit, sich immer zu fragen, ist das, was mir jetzt befohlen wird, wirklich das, was richtig ist. So. Und da entsteht dann eben der Verantwortungsmoment des Auszuführenden, sich dann im Bedarfsfall auch dagegen zu wehren, wenn das zum Beispiel dem eigenen Gewissen widerspricht, was man da jetzt tun soll. Also man kann jetzt nicht, ich finde nicht einfach nur Hirn aus und ich habe ja nur Befehle verfolgt, weil das haben Millionen Menschen damals im Dritten Reich gemacht.
Ja.
So,
Das machen Millionen Menschen auch jetzt gerade.
Ich wollte gerade sagen.
Aber die Frage ist doch, aber dann ist die Frage doch nicht beantwortet, oder? Also gibt es in The Darkest Files Ansätze zur Erklärung, wer das bestimmt hat? Also die Schuldfrage, ich glaube, das hast du jetzt ja zumindest für mich auf jeden Fall sehr eindeutig geklärt, dass auch eben die Menschen, die ihr Gehirn ausmachen, Schuld haben. Aber gibt es irgendwie Erklärungsansätze in The Darkest Files, wer das bestimmt hat, dass Gewalt notwendig ist, also zum Erreichen der Ziele zum Beispiel, also ob die Ziele jetzt richtig sind oder nicht, das wird ja dann vielleicht doch auch deutlich, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ziele hatten, ne? Die einen hatten das Ziel, nicht aufzufallen und haben sich mit diesem Ziel, nicht aufzufallen, schuldig gemacht. Die anderen hatten das Ziel, regimehörig zu sein und haben sich dadurch schuldig gemacht. Also die Schuldfrage ist ja eine andere Frage, ob das Anwenden dieser krassen Gewalt, also das ist ja eine unvorstellbare Form von Gewalt für mich. Wer das bestimmt, dass diese Gewalt dafür notwendig ist, weil ich meine, wenn das, ja gut, ich meine, wenn das Ziel ist, alle Juden zu vernichten, dann, genau,
Ja, kein guter Weg.
dann bestimmt das Ziel den Weg so ein bisschen auch so. Aber gibt es da irgendwie in der Form oder in diese Richtung Ansätze in The Darkest Files?
Für mich jetzt nicht unbedingt erkennbar. Also es geht ja um ganz konkrete Fälle aus der NS-Zeit und wie sich da bestimmte Personen im Kontext dieses Regimes verhalten haben. Und manche, also die haben dann auch noch mal teilweise ganz eigene Motive für ihr Handeln gehabt. Einer wollte zum Beispiel aufsteigen, so also in der Hierarchie aufsteigen und hat dann lieber
Also
jemand
persönliche
anderen,
Gründe, könnte man
genau,
sagen.
ja, hat dann lieber einen Unschuldigen ermorden lassen und das dann so hingestellt, als wäre er dieser Ermordete tatsächlich schuldig gewesen.
Ach ja.
Um sein eigenes Fehlverhalten auch zu vertuschen. So. Ne? Also da spielen dann natürlich nochmal persönliche Gründe da auch mit rein. Aber das ist ganz, ganz kontextbezogen, dieses Spiel. Genau.
Und
Ja.
wenn wir jetzt darauf schauen, wir haben sozusagen jetzt den Extremfall, den extrem negativen Fall von The Darkest Files gehört von dir. Danke dir. Und Ruben, wenn wir jetzt darauf schauen, bei Aragami ist es ja so, dass wir theoretisch jeden Gegner könnten wir töten. Dann sind wir sogar noch schneller am Ziel. Und dabei verlieren wir aber ganz viele Sachen. Unsere Stille, die Kontrolle, aber auch die Integrität der Schattenwesen. Das heißt, das Spiel bewertet uns nicht mit also nicht unbedingt mit moralischem Zeigefinger, aber es verändert, wie sich unser Weg anfühlt. Und im Glauben heißt es ja, bei Paulus sollen wir Böses tun, damit Gutes entsteht. Ne? Und würdest du sagen, es kann etwas Gutes entstehen, wenn der Weg dorthin eigentlich schlecht ist? Geht das überhaupt?
Das ist eine rhetorische Frage.
Ja.
Also, naja, was ist gut und was ist schlecht? Also ist ja die Frage, was auch Paulus mit gut und schlecht meint. Paulus, so wie ich ihn kenne, könnte damit das Ganze sogar richtig existenziell meinen und einfach sagen, das Ganze, das, also, naja, gut, aber ich bin auch gerade so ein bisschen auf so einem Paulus-Trip, muss ich zugeben. Ja, das ist so eine. Ja, es ist eine Ja- oder Nein-Frage, aber ich glaube, ich kann niemals nur gut sein. Ich bin nicht nur gut. So, Punkt. Und deswegen ist für mich, wenn ich mich in meiner Ganzheitlichkeit ernst nehme und ich, so verstehe ich immer noch meinen Glauben, dass er als Ganzes zu mir Ja sagt, auch mit meinen schlechten Seiten, die ich halt in mir habe, kein Mensch ist nur gut, bedeutet, dass mein Weg, egal wohin, immer auch schlecht ist. Ich kann vielleicht immer die besten Absichten haben oder wie meine Lieblingsband Ketka sagt, besser gut gemeint als schlecht selbst gemacht oder so. Die Absicht kann vielleicht gut sein, aber das heißt noch nicht, dass es dann auch gut ist. Oder das Ziel kann vielleicht ein gutes sein, aber das heißt nicht, dass ich auf dem Weg dahin, auf dem Ziel immer nur Gutes mache. Also von daher finde ich das eine Frage, die so ein bisschen so eine eigentlich eine Nichtfrage ist, weil wer kann, also könnt ihr sagen, dass ihr immer nur Gutes tut? Welcher Mensch
Nein.
kann das sagen? Kann irgendein Mensch sagen, außer Jesus vielleicht selber, dass alle Wege immer nur gut sind? Also ich kann das nicht von mir sagen. Und deswegen glaube ich, dass immer Gutes entstehen kann. Und auch, ich habe gestern auf deinem Schreibtisch die Metaxas-Biografie von Bonhoeffer gesehen. Ich finde zum Beispiel, dieses Buch zeugt auch davon, dass im Schlechten Blumen aufblühen können und im Schlechten auch Gutes passieren kann. Dass sogar ein Bonhoeffer, der ja dann dieses unglaublich ergreifende Gedicht...
Wer bin ich, kennt
das vielleicht
ja,
auch.
Ja, ja, klar. Mhm.
Genau, wo ja dann auch in dem Schlechten trotzdem Menschen ihn erkennen, bei dem ist was anders. Also von daher, ich hab kein Ziel. Mein Ziel ist nicht immer gut zu sein. Mein Ziel ist nicht, dass jeder Weg, den ich gehe, immer ein guter ist, sondern mein Ziel ist, durch die Annahme Gottes, durch das Ja von Gott zu mir als Ganzem, mit meinem Guten wie mit meinem Schlechten, mich selber zu akzeptieren und dann den Weg zu gestalten, der vor mir liegt, in der Gnade. Also es ist doch auch Gnade, oder? Also das ist doch das,
auf jeden Fall,
weswegen wir den ganzen Schmu machen. Das ist doch Gnade Gottes, dass wir eben sagen können, ja. Von daher stehe ich hier und kann nicht anders und sage, so ist es.
Ja, und gleichzeitig finde ich es aber auch, also in der Frage steckt auch das Potenzial, missbraucht zu werden. Also kann etwas Gutes entstehen, wenn der Weg dorthin schlecht ist, dann kann man sich vom Ziel her rechtfertigen, was man anstrebt. Und jedes Mittel, was bis zum Erreichen des Ziels angewendet wird, kann gerechtfertigt werden, weil ich will ja eigentlich was Gutes. Die anderen verstehen es nur nicht, aber ich will eigentlich was Gutes. Da kann man viele Grausamkeiten auch theoretisch drunter oder mit rechtfertigen. Ich habe jetzt gerade die Jahrhunderttrilogie von Ken Follett zum Beispiel durch und der erste Band geht so um den Niedergang des Zarenreichs oder generell der großen Mächte des 19. Jahrhunderts. Im zweiten Teil geht es dann um die Nazi-Zeit und dann im dritten Teil um die Nachkriegszeit bis zum Fall der Berliner Mauer. Und es wird, finde ich, ganz eindrücklich beschrieben, wie zum Beispiel der Kommunismus in der Sowjetunion stark wird, und die wollten eigentlich nur was Gutes, aber sie haben versucht, das mit allen Mitteln so durchzusetzen, dass hinterher wirklich ein autokratisches Staatssystem, wo ganz, ganz viel mit Kontrolle und Bespitzelung und so weiter entstanden ist und wo jeder sagen würde, eigentlich, wenn man ehrlich wäre, das ist kein gutes System. So. Mhm. Und das Ziel war eigentlich ein gutes, aber der Weg dahin war halt schlecht, und da muss man halt aufpassen. Aber nicht, dass du das gesagt hast. Genau, so, nee. weil du es sehr persönlich formuliert hast, und ich stimme dir hundertprozentig zu, dass keiner von uns immer alles richtig macht oder gut. Also ja, es ist ja auch immer sehr subjektiv, was überhaupt als gut empfunden wird.
Das stimmt.
So, das, was man selbst für gut empfindet, können andere sagen, was ist das denn für ein Stuss? So, aber ich finde, dass in dieser Frage, finde ich, dieses Missbrauchspotenzial ist und oder liegt. Und
aber warum ist es dir dann wichtig, das zu sagen? Also es fällt mir einfach auf, dass ganz häufig, wenn wir in solchen Diskussionen beim Podcast sind, dass du dann am Ende kommst und sagst, es ist mir aber noch wichtig, das und das zu sagen, dass es drinsteckt. Und was ist wirklich jetzt mal ganz persönlich auf dich gefragt, was ist dein innerer Antreiber? Also hast du da irgendwie Sorge, dass das irgendwelche Leute verletzt oder dass das irgendwas ausschließt oder sowas? Also, weil mir fällt halt oft auf, dass dann deine Einwände immer so extrem sind. Also jetzt zum Beispiel hast du wieder so extreme Beispiele genannt, wo wir zum Glück sagen können, dass 99% der Menschen nicht diese extremen Beispiele sind. So. Und deswegen wirklich ganz offen und ehrlich gefragt, was geht da denn in dir vor? Was denkst du dann? Warum ist es dir wichtig, das noch zu sagen?
Weil mein Gehirn das ausspuckt und mir das wichtig ist. Kürze. Nein, aber ja, das ist eine spannende Frage, mit der ich mich selbst mal auseinandersetzen sollte. Ich generalisiere, glaube ich, sehr viel und habe in meinem Kopf oft so die Stimme in mir, die sagt, hey, aber das kann man auch echt missbrauchen. So. Und
natürlich.
Dann das irgendwie einfach so darüber hinwegzugehen, wenn mir das auffällt, das fällt mir, glaube ich, extrem schwer. Und was jetzt für ein Motiv dahinter liegt, finde ich echt eine spannende Frage, ob das jetzt das Thema, ich sag mal, Empathie ist, also sich in andere Menschen, die das vielleicht als Freifahrtschein, also ne, hier die Leute von Faith and Pixels haben gesagt, naja, also es kann ja sowieso nicht alles gut werden, also kann ich das ja ausnutzen für mich. Überspitzt, ja, so dem möchte ich dann irgendwie vorbeugen oder so. Aber es,
Ja, aber wer
ja.
das glaubt, also also wer das versteht, ich glaube, also erstens hoffe ich, dass das nur ganz, ganz wenige Menschen sind. Und die Menschen, bei denen so so ist, die haben, glaube ich, noch ein anderes Problem. Also,
Naja, auf
wenn
jeden
man
Fall.
das hört oder auch wenn man Evangelium, Vergebung, Gnade liest, wenn man hört, also lustigerweise habe ich jetzt erst am Wochenende genau darüber einen Vortrag gehalten, dass ja die Jahreslosung heißt, siehe, ich mache alles neu und gleichzeitig sagt Jesus ja, es ist vollbracht. Also am Anfang des Neuen Testamentes, am Ende des Evangeliums sagt Jesus, es ist vollbracht, etwas kommt zur Vollendung und am Ende des Neuen Testamentes, im 21.
Alles
Kapitel
neu.
der Offenbarung, sagt, übrigens mache ich alles neu. Und da habe ich auch genau darauf eingegangen. Natürlich ist etwas vollbracht. Der Tempel im Vorhang ist zerrissen. Aber wann, also ich frage mich wirklich, wann kommen wir, weil ich glaube, das, was du sagst, ist ja repräsentativ auch für unsere Bubble, in der wir vielleicht auch sind. Wann hören wir auf, diesen Reflex zu haben, irgendwelche Dinge noch so in ein Licht rücken zu müssen, das irgendwie für mich zumindest die Gnade Gottes kleiner macht? Weil also ich habe zumindest für mich verstanden, der Vorhang ist zerrissen, es ist vollbracht. Aber das heißt eben nicht, ich kann die Hände hochlegen, die Füße hochlegen und sagen, es ist vollbracht, ich muss nichts mehr machen, Jesus hat schon alles getan. Oder genauso wie mit dem, was ich gerade zu dem Gutes und im Schlechten. Wer das hört und denkt, ah, deswegen kann ich schlechte Sachen machen, also tut mir leid, dann, wenn das bei dir so ist, dann melde dich bitte bei uns und wir führen ganz lange, tiefe seelsorgerliche Gespräche. Weil ich finde halt irgendwie, das macht so für mich ganz persönlich die Gnade irgendwie kleiner. Weil das ist so ein Ja, aber so. Aber es ist kein Aber und es ist auch kein Rechtfertigen von irgendwelchem Handeln. Auf gar keinen Fall. Und gleichzeitig ist es doch genau die Gnade des Gottes, an den ich zumindest glaube, dass die Gnade, die größer ist als mein Verstehen, als mein Glauben, als mein Lieben, als mein Hoffen, dass ich alles versuchen will. Und ich, genau. Ja,
Aber
und deswegen,
also
ich finde, es ist so ein interessanter Reflex einfach, so der jetzt zumindest im Podcast in unserer Dynamik halt auch häufig vorgekommen
Immer
ist.
wieder,
Das ist
ja,
halt
auf jeden
genau dieser
Fall.
Reflex
Genau.
so da ist. Ja.
Aber also jetzt einfach nur als ein Beispiel. In der evangelikalen Bubble gibt es jetzt gerade tatsächlich ziemlich viele Veröffentlichungen, die Empathie, und darunter verstehe ich jetzt mal das Mitfühlen mit marginalisierten Gruppen, als Sünde dargestellt wird. Und das
Ja,
auch
krass,
biblisch.
oder?
Ja, aber also das sind Theologen, das sind Leute, die sich wirklich viele Gedanken machen und damit aber im Prinzip auch wieder schuldig machen, finde ich, aus meiner Perspektive. Aber die halt sagen, also es gibt ganz tolle Podcasts dazu, die sich damit da nochmal auseinandersetzen. Ja, aber die im Prinzip sagen, wenn Empathie dazu führt, dass Gottes Regeln außer Kraft gesetzt werden, ohne darauf
Naja,
einzugehen, dass es
ich.
vielleicht auch mehrere Möglichkeiten der Auslegung gibt,
Auf jeden
ja,
Fall gibt's hier, ja.
dann sind die Leute auf einer falschen Spur, dann ist das Sünde so. Und dann denke ich so,
Ja.
ey, und also ich weiß ja nicht, wer uns alles so zuhört. Und dann denke ich mir so, ja, dann habe ich zumindest diesen Reflex, das irgendwie klarzustellen. So, ne? Weil
Ja.
es eine einseitige Auslegung wäre, das so misszuverstehen, auch wirklich einfach. Ja,
Ja,
genau.
aber wie siehst du das denn? Also wenn du selber sagst, es ist dir wichtig, das klarzustellen, was ist denn dann deine, weil dann bist du ja am Ende irgendwie Anwalt von Menschen, die vielleicht uns zuhören, vielleicht aber auch nicht, also ne, das wissen wir ja gar nicht. Aber was ist denn dann deine Meinung? Dann sag doch mal, wie siehst du das denn?
Naja, ich habe dir ja schon recht gegeben. Also ich würde, oder das war ein ganz, ganz langer Weg, den ich auch selbst gegangen bin, von einer Theologie und einem Gottesbild, wo ich mich für das, was ich gefühlt schuld, also wo ich mich gefühlt schuldig mache, richtig hart verurteilt habe, war auch noch verbunden mit Perfektionismus und so weiter und so weiter. Und ich hatte ein sehr strenges Gottesbild. So. Ja, wo ich zwar selbst auch immer wieder gesagt habe, Gott ist gnädig, aber ich mir selbst diese Gnade überhaupt nicht selbst zusprechen konnte. Und am Ende oder als Zwischenpunkt dieses Weges war die Erkenntnis, die Gnade gilt auch für mich. Und dadurch konnte ich dann selbst auch
Amen.
gnädiger mit mir und meinen Fehlern und Macken und was weiß ich, was Eigenheiten halt viel, viel gnädiger umgehen und sie auch anderen Menschen wiederum zusprechen. Aber weil ich selbst auch Anhänger war von einem strengen Gottesbild, von strikten Regeln, weil die auch Sicherheit geben, weil das auch Zugehörigkeit verspricht. Also, ne, so dann, also da auszubrechen, das war eine richtige Kraftanstrengung. Hat aber für mich eine große Freiheit bedeutet, das zu erkennen, dass das auch für mich gilt. Und ja, insofern, ich bin nicht fehlerfrei dadurch geworden, aber ich darf barmherzig und gnädig mit mir umgehen. So, ja. Und gleichzeitig möchte ich trotzdem einfach, und jetzt ist es wieder, so gleichzeitig, ja, Reflex, so, es ist einfach so, dass ich mir natürlich auch immer wieder bewusst machen muss, aus welchen Gründen handle ich so, wie ich handle. So, was steckt dahinter? Ja. Ist das etwas, was wirklich erstrebenswert ist? Bin ich mir der Konsequenzen meines Handelns bewusst, wenn ich dieses Ziel verfolge? Was bin ich bereit dafür zu tun? Wen verletze ich dadurch eventuell? Oder was auch immer. Das ist selten so ein bewusster Prozess, aber gerade durch die Reaktion, die man dann eben hervorruft, kann man dann nachträglich zumindest reflektieren, das hat mein Handeln verursacht und das möchte ich jetzt in Zukunft besser tun oder nein, ich stehe dazu und tut mir leid, aber ich mache es nochmal. So, keine Ahnung. Also das ist ja dann offen. So.
Voll.
Genau.
Ja.
Ja, aber ja. Punkt vielleicht.
Ja, vielleicht, also ich meine, was so ein bisschen unterschwellig da drin ist, und das passt jetzt halt nicht zu einem eigentlichen Podcast-Thema, aber vielleicht lohnt es sich für uns mal darüber zu sprechen, was wir zum Beispiel zum Thema, jetzt nicht Empathie, sondern das Metathema dahinter ist ja eigentlich, was du gesagt hast, ist die Bibel, muss die ausgelegt werden oder steht die für sich? So, wie viel Übersetzungsleistung braucht es eigentlich für die heutige Zeit? Weil das ist ja vielleicht auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema irgendwie so. Wie seht ihr das eigentlich? Also ihr beide jetzt mal ganz konkret. Also jetzt nicht für jetzt, wie gesagt, das springt jetzt in den Rahmen.
Ja,
aber
klar.
Das dachte ich so in
aber
dem, was du
Thema.
Gesagt hast, jetzt zum Thema Empathie und so, zum Auslegung der Bibelstellen und sowas. Weil ich glaube, daran entscheidet sich ja dann doch auch viel. Habe ich ein starres Bild der Bibel oder habe ich ein Bild also starres Bild im Sinne von, so ist es, wie es da steht, oder ist es historisch kritisch? Wie gesagt, das führt jetzt zu weit, aber das finde ich nochmal.
Ja,
spannend.
Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade im Kontext unseres Projektes, wo wir uns auch offene Dialoge ohne Dogmatik auf die Fahnen geschrieben haben, nur wenn wir diesen Grundsatz wirklich ernst nehmen, können wir frei über solche Fragen auch diskutieren, ohne dann eben hinterher vielleicht zu einer Wertung zu kommen. Man kann hinterher vielleicht sagen, du hast deinen Standpunkt, du hast ich habe meinen Standpunkt. Aber wir müssen uns da vielleicht gar nicht einig werden. Hauptsache, wir haben uns mal auf Augenhöhe darüber ausgetauscht und konnten die Perspektive des anderen auch verstehen. So.
Ja, genau, das
heißt ja nicht, heißt ja nicht, dass man sich einig werden muss.
Achso, nee, so. Das war von mir auch gar nicht gemeint, sondern einfach das, also als Thema, da haben wir halt noch nie drüber gesprochen, so wie das, wie ihr das so seht.
Ja.
Genau. Ja, spannend. Danke, dass du da auf jeden Fall nochmal so konkret geworden bist.
Ja,
ich finde das immer cool, ich finde das immer so, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt als Zuhörerinnen oder du Maxi, aber ich finde, das ist schon immer so ein Switch auch in deinem Reden, wenn du dann doch von dir selber mal sprichst und persönlich wirst. Deswegen habe ich so Preach It Brother gesagt. Aber ich finde schon, dann wird's richtig interessant und dann lässt du mal so ein bisschen, wirklich, dann wirst du mal sehr persönlich. Und ich mag das sehr, wenn du im Podcast persönlich wirst. Deswegen, ich hoffe, es ist okay, dass ich dich immer wieder auch da so ein bisschen challenge und so ein bisschen aus der Reserve versuche zu locken.
Bitte. Ich habe die Neigung eher generalisiert über Metathemen zu sprechen und nicht direkt persönlich zu werden. Ich hoffe, das mache ich in meinen Andachten und Predigten anders. Aber jetzt so, wenn es so über, ich sag mal, so große Themen wie was ist gut, was ist schlecht, finde ich, ist es super schwierig, auf eine persönliche Ebene so zu kommen, die nicht einseitig ist. So, und deswegen auch da vielleicht nochmal ein möglicher Grund. Ich werde da weiter drüber nachdenken, warum ich oft so Extrembeispiele und man kann das aber auch noch anders sehen und so weiter und so weiter. Aber ich nehme das auch einmal, also ich nehme das auch als Bereicherung wahr. Also gerade in
Voll.
dem, wie wir hier im Gespräch sind und wie unterschiedlich auch unsere Ansätze sind, etwas zu thematisieren, kann das ja für unsere Hörerinnen und Hörer auch eine Bereicherung sein.
Auf
Genau.
jeden Fall. Und ich glaube,
Amen
wir
dazu. Amen
gerne,
dazu. Ja.
gerne immer rückfragen. Also ja, ich weiß, dass ich diese Neigung habe. Ich werde sie vielleicht auch nie abstellen können, aber ich darf sie
Ja.
reflektieren.
Yes. Yes. Sehr schön. Cool.
Ja, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wie mache ich weiter? Nein, klar, Scherz. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt übereinander, aber auch über, ich glaube, über das Thema haben wir auch ganz viel gesprochen. Es kommt ja in ganz vielen Videospielen vor, dass sich am Ende nicht an denjenigen vielleicht unbedingt erinnert wird, der strahlende Held war oder der immer alle Antworten bereit wusste, sondern vielleicht eher derjenige, der sich vielleicht still und heimlich durch gewisse Antworten oder durch gewisse Handlungen in unser Herz hinein, ja, vielleicht gespielt hat. Und ich glaube, im Glauben ist es ganz genauso, dass vielleicht nicht unbedingt diejenigen uns in Erinnerung bleiben, die ja, vielleicht starke Helden waren. Das ist vielleicht immer, also mir immer ein bisschen zu billig, sondern ich mag ja gerne auch Personen, die ja, vielleicht auch gescheitert sind, wieder aufgestanden sind und gescheitert sind und wieder aufgestanden sind und vielleicht mit mir mehr vom Leben erzählen als alles andere. Und ich glaube, Ruben, du hast, glaube ich, gesagt, wir sind nicht diejenigen, die über gut oder böse unbedingt entscheiden können. Ich glaube, wir wissen das eigentlich schon, was gut und böse ist und wann vielleicht auch mal, ja, wir diese Entscheidung treffen müssen, wann was gut und böse ist. Das haben wir, glaube ich, schon manchmal im Blut, was gut ist und was böse ist. Aber diese genaue Einteilung, die changiert ja immer wieder. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, dass wir da auf der Spur sind. Und ich glaube, davon lebt unser Projekt sehr, dass wir nicht immer nur eine Meinung haben, sondern auch verschiedene Kontroversen miteinander unterwegs sind und uns mal challengen gegenseitig. Ich sage immer wieder, das habe ich erst am Montag gehört, bei einer Weiterbildung, Challenge accepted. Und ich glaube, das gilt auch für unser Projekt. Von daher vielen Dank für das Gespräch, Ruben und Robin. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ihr findet uns auf den ganz bekannten Plattformen, ob bei Spotify oder YouTube oder Twitch oder Instagram. Schaltet gerne ein, abonniert uns. Wir freuen uns über jeden Like. Wir freuen uns über Teilen, über Kommentare ganz besonders. Seid dabei. Wir sind ein Community-Projekt. Wir wollen, dass ihr euch beteiligt. Und wir wollen, dass ihr Teil werdet von Faith in Pixels und vor allen Dingen von einer Sache, nämlich von der Sache mit Jesus Christus. Das ist uns auch ganz wichtig. Also von daher, spielt weiter. Ich wünsche euch Gottes Segen und ich sag mal, Game on. Wir hören uns.
Ciao, mach's gut.
Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yiit, dem evangelischen Content-Netzwerk.